Was ich eben vorschlagen möchte und hier in diesem Buch begründe, ist die These, dass die russische Geschichte eine übliche Geschichte ist bis zu der imperialen Zeit und dass mit Peter dem Ersten eine Weiche in der russischen Geschichte gestellt wird, also das, was hier im Buchtitel als Irrweg in der russischen Geschichte bezeichnet wird, die bis in die Gegenwart führt.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Reden- und Debattenformats im Seefunken, dem Podcast der Evangelischen Akademie Tutzing. Mein Name ist Dorothea Grass und ich bin Studienleiterin und Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in der ältesten Denkwerkstatt am Starnberger See. Wir veröffentlichen hier im Seefunken Reden und Debatten Impulse aus unserer Bildungsarbeit. Sie haben eben einen Ausschnitt der 12. Tutzinger Rede vom 6. März dieses Jahres gehört. Gehalten wurde sie von Martin Schulze-Wessel. Er ist Historiker und lehrt als Professor für Geschichte Ost- und Südosteuropas an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Der Titel seines Vortrags lautete »Die Zukunft Mittel- und Osteuropas«. Als Historiker beleuchtet er darin zunächst die Geschichte der Verbindungen zwischen den Nationen und geht dann insbesondere auf die Beziehungen zwischen Russland, der Ukraine, Deutschland und Polen ein. Noch ein kleiner Hinweis, die Tutzinger Rede findet einmal pro Jahr statt und sie ist eine gemeinsame Kooperation der Evangelischen Akademie Tutzing und des Rotary Club Tutzing. Ich lade Sie jetzt ein zu einer Reise in die Geschichte, die bis heute in Mittel- und Osteuropa nachwirkt. Viel Freude beim Hören. Wenn Sie Anmerkungen und Feedback für uns haben, dann schreiben Sie uns gern. Unsere E-Mail-Adresse lautet info@ev-akademie-tutzing.de.
Herr Hahn hat es schon angedeutet, ich beschäftige mich mit dem Thema seit langer Zeit und habe jetzt speziell seit dem 22. Februar mich sehr intensiv mit den Beziehungen zwischen Russland, der Ukraine, Polen und Deutschland beschäftigt. Und das Ergebnis ist eben das schon erwähnte Buch, von dem ich heute ein erstes Exemplar bekommen habe, mit dem Titel eben »Der Fluch des Imperiums, die Ukraine, Polen und der Irrweg in der russischen Geschichte«. Das, was mich bewegt, ist die Frage, was eigentlich hinter dieser Formel der Zeitenwende steht. Also wir alle reden von der Zeitenwende, seitdem Olaf Scholz diesen Begriff kurz nach dem Angriff im Bundestag geprägt hat. Und zum Teil hat der Begriff eine ganz banale Bedeutung bekommen. Oft bedeutet er einfach, dass mehr Panzer gebaut werden, dass die Bundeswehr besser ausgestattet wird. Es ist aber ein geschichtsphilosophischer Begriff natürlich. Also Zeitenwende bedeutet, dass eine Zäsur geschehen ist, dass etwas Neues beginnt, und wenn etwas Neues beginnt, ist auch etwas Altes abgeschlossen. Aber wie tief ist eigentlich diese historische Zeit des Abgeschlossenen und was steht uns bevor? Also meistens korrelieren abgeschlossene und neue Zeiten, alte und neue Epochen in irgendeiner Weise. Kann man diesen Epochenwandel objektiv fassen oder hat er nicht viel mit unserem Bewusstsein zu tun? Augustinus, der ein großer Zeittheoretiker war, hat die Formel geprägt, nos tempora sumus, also wir selbst sind die Zeit. Die Zeitenwende ist nichts Objektives, sondern sie ist etwas, was ein politischer Willensakt ist und auch ein Sprechakt, der es uns erlaubt und vor allen Dingen den politischen Verantwortlichen erlaubt, heute anders zu reden als gestern. Das ist eine politisch ganz wichtige Funktion und ich würde sagen eine heilsame Funktion, weil Politikerinnen und Politiker sonst natürlich ganz stark immer auf die Kohärenz und Konsistenz ihrer Aussagen achten müssen. In der Zeitenwende können Sie danach anders reden als vorher. Es ist schon auf die wohl berühmteste Rede hingewiesen worden, die hier in der Evangelischen Akademie gehalten wurde. Das war die Rede von Egon Bahr 1963, also genau vor 60 Jahren, am 15. Juli 1963 ist sie gehalten worden. Und es ist jetzt auch aus historischer Sicht gesehen eine ausgesprochen bemerkenswerte Rede, weil es in der Politik selten vorkommt, dass Reden programmatisch gehalten werden, dass mit Reden sich langfristige politische Programme verknüpfen, die dann sogar eintreten. Also der Sinn der Rede von Egon Bahr am 15. Juli 1963 hier war ja anzuerkennen, dass es in der DDR, die Egon Bahr selbst in seiner Rede noch als Zone bezeichnete, dass es dort so etwas wie Staatlichkeit gab, dass man die der DDR auch, also der Führung der DDR auch, wie er sagte, berechtigte Sorgen nehmen müsse, eben durch ein der Politik der DDR entgegenkommen, was aber letztlich eben auf innerdeutsche Annäherung zielte und damit auf einen größeren europäischen und letztlich auch globalen Wandel. Es ist schon angedeutet worden, von der Tutzinger Rede kann man tatsächlich einen Bogen zur Wiedervereinigung schlagen. Dieser Bogen besteht darin, dass mit der Politik des Wandels durch Annäherung, das war ja die berühmte Formel, der Politik der DDR und dann im Weiteren eben auch dem Kreml und den ostmitteleuropäischen Staaten Befürchtungen genommen wurden bezüglich der deutschen Politik. Deutschland galt ja in der Sicht der Ostblockstaaten als ein revisionistischer Staat, der die Staatlichkeit der DDR nicht anerkennt und der auch die Grenzen im östlichen Europa revidieren wollte. Auf dieser Befürchtung basierte die sowjetische Integrationspolitik im Ostblock. Das heißt, gegenüber polnischen Intellektuellen beispielsweise, die nicht systemkonform waren, konnte man darauf hinweisen, dass dieser Ostblock, dass die Hegemonie der Sowjetunion auch die Funktion habe, vor einem deutschen Revisionismus zu schützen. Dieser Mythos des deutschen Revisionismus ist durch die Rede von Egon Bahr und die Entspannungspolitik, die sich dem anschloss, zunichte gemacht worden. Im Kreml hat man die Gefährlichkeit, die in diesem Ansatz lag, durchaus erkannt, hat sich aber darauf eingelassen. Sicherlich ist ein Hauptanstoß für die Wiedervereinigung, überhaupt für den Epochenwandel von 1989 in der polnischen Solidarność zu sehen. Daneben aber gibt es eben auch einen deutschen Anteil an dem Epochenwandel der 80er Jahre, der eben hier begann mit der konzeptionellen Rede von Egon Bahr und der die Bedingungen für die Möglichkeit schufen, dass der Ostblock aufgelöst wurde. Paradoxerweise hat die Rede oder besser gesagt die Entspannungspolitik, die mit der Rede verbunden war, aber auch eine konträre Wirkung gehabt. Die Entspannungspolitik hat ganz bewusst darauf gesetzt, sich in erster Linie, Entschuldigung, großer Fehler eines Redners, so, den Spannungsabfall kann ich gar nicht wieder gut machen. Also paradoxerweise bestand eine Wirkung dieser Entspannungspolitik auch darin, dass man sich aus guten Gründen in erster Linie an Moskau wandte. Denn die Veränderung dieses Status quo war nur zu erreichen, wenn man sich in erster Linie an den Kreml wandte. In den 70er Jahren, auch in den 80er Jahren, ist daraus in der deutschen Politik leider ein Perpetuum mobile geworden. Also man hat sich von den Grundlagen der Entspannungspolitik, wie Egon Bahr sie gedacht hatte, gelöst und Politik mit dem Kreml zusammengemacht und dabei polnische Interessen etwa übersehen. Die Ukraine kam in der deutschen Entspannungspolitik der 70er und 80er Jahre überhaupt nicht vor. Was eigentlich erstaunlich ist, also wenn man Schuld bekannte und sich über den Zweiten Weltkrieg auseinandersetzte, dann waren die Orte des Gedenkens immer Moskau, aber nicht etwa Minsk oder Kiew. Das ikonische Bild der Verständigungspolitik ist gleichwohl der Kniefall von Brandt im Dezember 1970 in Warschau. Also mit Willy Brandt ist tatsächlich auch eine Ostmitteleuropa-orientierte Entspannungspolitik verbunden gewesen. Und mit dieser Geste ist eben auch Schuld ausgedrückt worden, die Deutschland durch die ungeheuren Verbrechen des Zweiten Weltkriegs auf sich geladen hatte. Dieser Kniefall ist vor dem jüdischen Ghetto. Er ist aber in Polen insgesamt als Schuldbekenntnis für die jüdischen und nichtjüdischen Bürger Polens aufgefasst worden. Nun bin ich freundlicherweise als Historiker eingeladen worden, um über die Zukunft zu reden, was nicht selbstverständlich ist und was ich sehr geschätzt habe bei dieser Veranstaltung. Insofern ist jetzt meine Frage, zu der ich Sie zum gemeinsamen Nachdenken einladen möchte, welches ikonische Bild eigentlich am Ende einer heute noch überhaupt nicht absehbaren Verständigung zwischen Russland und der Ukraine liegen könnte. Wir sind im Moment in einem grausamen Krieg, den Russland begonnen hat. Es gibt keine Zeichen, dass Russland diesen Krieg beenden möchte. Putin ist der Einzige, der ihn beenden kann. Und wenn es zu einem Stillstand der Kampfhandlungen kommen wird, was auch heute noch überhaupt nicht absehbar ist, dann wird das allenfalls ein Waffenstillstand sein. Dennoch, wenn man in sozusagen mit dem langen Atem von Egon Bahr denkt, ist es auch berechtigt, in Jahrzehnten zu denken. Und ich glaube, es ist nötig, in Jahrzehnten zu denken. Und insofern ist die Frage aus einer historischen Perspektive berechtigt, unausweichlich und nötig, wie eigentlich Verständigung, wirklicher Frieden irgendwann aussehen könnte. Könnte es durch das Bild von dem Warschauer Kniefall von Willy Brandt symbolisiert werden? Also ist es vorstellbar, dass dereinst ein russischer Präsident in Kiew vor einem Denkmal der gefallenen Soldaten knien wird? Oder ist das andere Bild der Verständigung, was im deutschen ikonografischen Gedächtnis vorhanden ist, also der Handschlag zwischen Mitterrand und Kohl, die Blaupause, mit der eine Verständigung irgendwann einmal funktionieren könnte? Ähnliche Bilder wie zwischen Mitterrand und Kohl gibt es zwischen Adenauer und de Gaulle, nicht? Also ich habe jetzt das gewählt, was sich tiefer eingeprägt hat in unserem Gedächtnis. Diese Frage, also wie der Frieden eigentlich mal aussehen könnte in ferner Zeit, führt zu der Frage, wie eigentlich die Beziehungen geschaffen sind zwischen Russland und der Ukraine in einer tiefen historischen Perspektive. Denn dass die deutsche Politik oder konkret Willy Brandt gegenüber Polen den Kniefall gewählt hat und Helmut Kohl gegenüber dem französischen Präsidenten Mitterrand den Handschlag, ist ja nicht, kommt nicht von ungefähr. sondern steht für verschiedene Beziehungen zwischen Frankreich und Polen. Beide waren im Zweiten Weltkrieg Opfer der deutschen Besatzung und dennoch ist der Unterschied ganz fundamentaler Natur. Zwischen Deutschland und Frankreich gibt es eine gemeinsame Geschichte, die auf Karl den Großen zurückgeht und eine Geschichte, die man in großen Zügen parallel zeichnen kann. Also eine Geschichte, die als Erbfeindschaft zwar dämonisiert wurde, aber die beiden Feinde waren sich relativ ähnlich in ihrer Stärke, in einer über weite Zeit eben doch auch vorhandenen Staatlichkeit, in ihren Zivilisationen und Kulturen. Das deutsch-polnische Verhältnis ist auch für lange Zeit parallel zu zeichnen, nämlich bis in die frühe Neuzeit. Also ich erwähne gerne, dass es im 16. Jahrhundert üblich war, dass preußische Königssöhne, die möglicherweise Thronfolger wurden, Fürstensöhne, dass die Polnisch lernten. Das gehörte zu einer guten Erziehung dazu. Dass das so war, bezeichnet eine gewisse Gleichrangigkeit zwischen Deutschen und Polen in der Frühneuzeit. Polen war einer der führenden, auch kulturell glänzenden Staaten der frühen Neuzeit. Das hat sich geändert seit dem 18. Jahrhundert. Ich werde darauf noch genauer eingehen, seit den Teilungen Polens, dann der Unterdrückung Polens im 19. Jahrhundert. Und der Zweite Weltkrieg hatte von deutscher Seite aus gegenüber Polen einen genozidalen Charakter, wenn man sich etwa nur als Beispiel die Niederschlagung des Warschauer Aufstands von 1944 mit seinen Gräueltaten vergegenwärtigt. Entsprechendes gab es eben in Frankreich nicht. Zwischen Kohl und Mitterrand versöhnten sich zwei Brüder, sozusagen politische Brüder. Brandt bringt etwas anderes zum Ausdruck, nämlich die symbolische Reue eines Kolonisatoren gegenüber einem Kolonisierten, also die Bitte um Vergebung, die im deutsch-französischen Verhältnis in dieser Weise eben nicht manifestiert wurde. Das führt jetzt zu der zweiten Frage, die ich kurz berühren möchte, nämlich wie sind eigentlich die russisch-ukrainischen Beziehungen in der Geschichte beschaffen? Sind es Beziehungen zwischen Brüdern? Es gibt dieses berühmte Buch von Andreas Kappeler, Ungleiche Brüder, mit der These, dass es eine Gleichartigkeit sozusagen zwischen Russen und Ukrainern gibt, wenn auch die Russen sich als die älteren Brüder bezeichnen und die Ukrainer als die jüngeren Brüder anschauen. Oder ist das russisch-ukrainische Verhältnis nicht vielmehr dem deutsch-polnischen vergleichbar, also das Verhältnis zwischen einem Kolonisierenden und einem Kolonisierten. Ich gehe jetzt ganz rasch einmal durch die Geschichte. Das müsste man alles viel länger ausführen, aber wir wollen ja auch diskutieren. Also die erste Station ist eine mittelalterliche, nämlich die Staatlichkeit der Kiewer Rus, die man zwischen dem 9. und 10. Jahrhundert und dem 13. Jahrhundert ansetzen kann. Ein Staatsgebilde, das die ostslawischen Völker zusammenfasste, also die Völker, die wir heute als Russen, Ukrainer und Belarussen bezeichnen, die eine gemeinsame orthodoxe Religion hatten und die sich politisch konstituierten in einem föderativen Staat, der sein Zentrum in Kiew hatte. Dort residierte der Großfürst und es gab eine Reihe von Teilfürstentümern, die in einem komplexen Verhältnis zu dem Großfürstentum standen. Diese Kiewer Rus war der Staat oder das Staatsgebilde, das das östliche Europa bis ins 13. Jahrhundert beherrschte, das internationale Beziehungen nach Byzanz, aber auch nach Westeuropa erhielt und dann im 13. Jahrhundert, im Jahr 1240, durch die Mongolen-Invasion politisch gebrochen wurde. Danach gingen die russische und ukrainische Geschichte verschiedene Wege. Also im Osten etablierte sich über mehrere Zwischenstationen der Moskauer Staat, der von Europa getrennt war, also keine dynastischen Beziehungen mehr hatte und sich als Zartum etablierte, als Zartum mit einer autokratischen Verfassung, mit kleinen Abstrichen, die ich hier weglasse. Demgegenüber orientierten sich die westlichen Teile dieser alten Kiewer Rus an Polen-Litauen. Polen-Litauen war, wie ich schon eben ganz kurz erwähnt habe, einer der beherrschenden Staaten der Frühneuzeit in Europa. Hier haben Sie die Grenzen etwa von des 17., 16., 17. Jahrhunderts. Sie haben das polnische Königreich hier lachsrot unten und das litauische Großfürstentum lilafarben darüber. Zu der polnischen Krone gehörte damals ein Großteil der Ukraine und zu Litauen Belarus. Polen und Litauen waren durch eine dynastische Union verbunden, die sich immer weiter zu einer Realunion vereinigte. Das kann man vergleichen mit der Vereinigung der Europäischen Union, weil es tatsächlich um strukturelle Anpassungen ging, um ein strukturelles Zusammenführen der polnischen und litauischen Geschichte, sodass im 16. Jahrhundert eine Adelsrepublik entstand, ein Staatswesen, das durch einen Adel und den hohen Klerus beherrscht wurde. Wer adlig war, genoss Partizipationsrechte, genoss die Möglichkeit, über das Budget zu bestimmen, genoss sogar die Möglichkeit, den König zu wählen und die Dynastie abzuwechseln. An diesem Staat hatte die Ukraine Anteil. Das heißt, sie hat in der frühmoderne parlamentarische Strukturen gehabt, im Unterschied zu Russland, die allerdings sozial begrenzt waren auf den Adel. Und vielleicht noch wichtiger, die ukrainischen wie auch die belarussischen Städte genossen das sogenannte Magdeburger Stadtrecht. Das war ein Stadtrecht, das Städten Autonomie gab und in Magdeburg, also mit Magdeburg verknüpft wurde, weil es da besonders einflussreich kodifiziert wurde. Und vom 13. bis ins 16., 17. Jahrhundert wanderte dieses Stadtrecht und damit die Autonomievorstellung von Westen nach Osten eben bis in die Ukraine und nach Belarus. Dadurch entstand einmal ein Systemgegensatz zwischen Ostmitteleuropa, also Polen-Litauen und dem Zarentum Russland. Und es entstanden eben auch unterschiedliche politische Erfahrungen in diesen Ländern. Für die ukrainische Geschichtssicht ist es vor allen Dingen wichtig, dass sich in dieser Zeit auch ein ukrainischer Staat bilden konnte, der eine kurze Zeit der Unabhängigkeit hatte, also die vom 17. bis in das 18. Jahrhundert reicht und die dann also ein ukrainischer Staat, der dann in den russischen Staat überging. Das ist die Kartografie des russischen Zarenreiches, das im 18. Jahrhundert zum Imperium Russland wurde, also zu dem Imperium, das Peter I. begrifflich schuf. das sich europäisierte, dadurch, dass es alte russische Sitten ablegte und neue europäische Sitten annahm, aber auch indem es sich mächtepolitisch Europa annäherte, das heißt, indem es nach Europa expandierte. Und diese Expansion vollzog sich so, dass einmal die Ukraine annektiert wurde, bereits zu Beginn des 18. Jahrhunderts und dann endgültig in der Zeit von Katharina II. Am Ende des 18. Jahrhunderts und dadurch, dass Polen in drei Schritten zwischen 1772 und 1795 geteilt wurde. An dieser Stelle möchte ich einmal einen Einschnitt machen und eine neue Frage aufwerfen. Die russische Geschichte wird aus der heutigen Perspektive nicht zu Unrecht als eine problematische, ja vielleicht auch verfehlte Geschichte empfunden. Wir alle, denke ich, fassen jetzt den Angriff von Putin nicht so auf, dass er nur kurzfristigen Interessen dient, sondern jeder hat irgendwie ein Gefühl dafür, dass russische Geschichte im Hintergrund steht, dass bestimmte Kulturmuster, bestimmte Traditionen eine Rolle spielen. Und eine der Kernfragen, glaube ich, der intellektuellen Diskussion ist heute, wie weit das eigentlich zurückreicht. Also reicht es so weit zurück, dass man sagt, die Russen waren immer so, es hat einen Expansionismus von Anfang an gegeben. Ist es so, das behaupten auch einige, dass mit dem Mongolensturm oder der Mongoleninvasion eine neue und fatale Epoche in der russischen Geschichte beginnt. Es gibt auch Kulturwissenschaftler, die von ständigen Loops in der russischen Geschichte sprechen, die gekennzeichnet sind eben durch Niederlagen und dann einen Revisionismus und neue Aggressionen. Ich halte von allen Ansätzen, die sozusagen die Ewigkeit der russischen Geschichte betonen, davon halte ich nichts. Ich habe auch bislang keine Begründung dafür gehört. Also wenn man es denn begründen könnte, dass sich die russische Geschichte seit der Mongolenzeit grundlegend verändert hat, dann wäre darüber zu diskutieren. Aber ich sehe so eine Begründung nicht. Und was ich eben vorschlagen möchte und hier in diesem Buch begründe, ist die These, dass die russische Geschichte eine übliche Geschichte ist bis zu der imperialen Zeit und dass mit Peter dem I. eine Weiche in der russischen Geschichte gestellt wird, also das, was hier im Buchtitel als Irrweg in der russischen Geschichte bezeichnet wird, die bis in die Gegenwart führt. Bei Irrwegen ist es jetzt so, dass man sie nicht von Anfang an erkennt. Ja, und da wir ja auch normativ Geschichte über Geschichte sprechen und von Schuld sprechen, muss man sich ja von Anfang an sagen, mit solchen Kategorien jetzt ans 18. Jahrhundert heranzugehen, wäre falsch. Die These ist einfach nur, dass es eine Path Dependency, eine Verkettung von Ursachen und Folgen gibt, die vom 18. Jahrhundert in die Gegenwart führt. Und mein Argument ist jetzt ganz kurz zusammengefasst, dass mit der Zeit Peters des I. eine Expansion des russischen Imperiums nach Europa beginnt, die Hand in Hand mit den deutschen Staaten Preußen und Österreich, also der Habsburger Monarchie, funktioniert, dass dieses Protektorat, was man von diesen drei Staaten aus zunächst mal über Polen ausübt, dann zu einem Teilungsbündnis wird, was gar nicht von Anfang an geplant war. Also Peter der I. wollte nicht Polen teilen, nicht? Und dass mit dem Teilungsbündnis wiederum ein unvorhergesehener Schritt eingeleitet wurde, nämlich dass die Staaten, die sich zu der Teilung Polens zusammenfanden, Russland, Preußen und die Habsburger Monarchie, dass die danach im 19. Jahrhundert zu einer Allianz wurden, zu Komplizen wurden, die an einer Aufrechterhaltung der Teilung Polens interessiert waren. Aufrechterhaltung der Teilung Polens hieß Niederschlagung der polnischen Aufstände, hieß, dass man sich als russischer Staat gegen Demokratie und Nationalstaatlichkeit stellte. Und damit entstand der große Blockgegensatz zwischen West- und Osteuropa im 19. Jahrhundert, nicht erst im Kalten Krieg. Also es entstand der Gegensatz zwischen einem imperial beherrschten Osteuropa, in dem Demokratie allenfalls eingeschränkt zugelassen wurde, und einem nationalstaatlichen und sich demokratisierenden Westeuropa, wobei man nicht vergessen darf, dass die westeuropäischen Staaten auch ihre Imperien hatten in Übersee, aber in Europa hatten sie eben die Chance zur nationalstaatlichen Entwicklung. Diese Blockbildung war mit Ideologien verbunden und darin, also in der Ideologiebildung, liegt etwas, was das damals mit der Schwelle zur Gegenwart verbindet. Als 1830, 31 in Polen ein Aufstand ausbrach, der von Russland mit preußischer Hilfe niedergeschlagen wurde, empörte sich die europäische Öffentlichkeit. Die Situation von 1830 ist gar nicht so unähnlich der Situation, die wir heute erleben. Wir hatten damals eben zwischen Russland und Polen einen ungleichen Krieg, einen Krieg, der von Russland gegen Polen geführt wurde. Und wir hatten große Solidarität der europäischen Öffentlichkeit damit. In dieser Zeit hat der russische Nationaldichter Alexander Puschkin ein Gedicht geschrieben mit dem Titel An die Verleumder Russlands, das ebenso polenfeindlich wie antieuropäisch war. Und indem er sagte, wir haben die Alternative ist, also auf Russisch ist es Slavyansky Rechi Salyutsa Fruskei Morje, Ano Istjagnet Vot Vapros. Also auf Deutsch werden die slawischen Flüsse, also die Polen und die Russen, in einem Meer, im russischen Meer zusammenfließen oder wird dieses russische Meer austrocknen? Das ist die Frage. Und in dieser scharfen Alternative, dass man sagt, Russland ist als Imperium, das Polen beherrscht, oder es kann nicht bestehen. In dieser Alternative ist etwas angelegt, was später immer wiederholt worden ist und was selbstverständlich in der russischen Haltung gegenüber der Ukraine heute wieder mitschwingt. Dieses Gedicht von 1831 von Alexander Puschkin hat der russische Außenminister Sergei Lavrov vor wenigen Monaten in einem Videoclip rezitiert, während im Hintergrund eben die russischen Waffen gezeigt wurden, also die Artillerie, die ukrainische Stellungen beschoss. Die Annahme, ein zweites Kulturmuster, was 1830 angelegt wurde und eben lange wirksam geworden ist, für lange Zeit wirksam geworden ist, ist die Vorstellung von europäischer Russophobie, von einer interessenunabhängigen, kulturell tief eingewurzelten Ablehnung Russlands durch die Europäer. Und die Vorstellung, dass alles, was in Ostmitteleuropa geschieht, letztlich durch den verlängerten Arm des Westens, Europas damals und Amerikas heute geschieht. Die polnische Frage, die sich 1830 stellte, ist dann im Ende des 19. Jahrhunderts von der ukrainischen Frage abgelöst worden. Also es ist eine Zeit lang, hat man aus russischer Sicht eben eine Herausforderung gehabt, die in einem polnischen Separatismus bestand, vor allen Dingen in den Aufstandsjahren 1830, 31 und dann 1863. Und mit den 1870er Jahren verlagert sich dies zunehmend auf die Ukraine. Man befürchtet in Petrograd damals, dass sozusagen der polnische Geist auf die Ukraine überspringt und dass man sich in der Ukraine auf eigene Traditionen bezieht, auf die Traditionen der Eigenständigkeit der Frühneuzeit, des Hetmanats und auch auf die Staatlichkeit der Kiewer Rus, die vorher eben von Russland beansprucht worden ist immer und jetzt auch zunehmend konkurrierend von Kiew beansprucht wurde. Und Kiew hatte von Anfang an den Vorteil, dass diese Kiewer Rus nun mal eine Kiewer Rus war, also in Kiew ihr Zentrum hatte. Daraus ist im 20. Jahrhundert eine Politik entstanden, die man aus meiner Sicht nicht mit der Metapher der Brüder fassen kann, auch nicht der ungleichen Brüder. Zwar war es in der Sowjetunion so, dass es zur Staatsideologie gehörte, dass einzelne Völker eine Völkerfamilie bildeten, also die Union der Sowjetunion, also die Sowjetunion verstand sich ja und war auch in ihrer staatsrechtlichen Form eine Verbindung von Republiken, die jeweils eine Titularnation hatten. Insofern gab es auf dem Papier Gleichheit zwischen Nationen. Aber speziell in der Stalinzeit ist dieses abgelöst worden durch eine scharfe Unterdrückungspolitik, die genozidalen Charakter hatte. Und da spielen die frühen 30er Jahre der Holodomor eine entscheidende Rolle. Der Holodomor ist, wie Sie vielleicht wissen, vor wenigen Monaten vom Deutschen Bundestag als Genozid anerkannt worden. Was verbirgt sich dahinter? Ganz kurz, der Holodomor war eine furchtbare Hungersnot, in der insgesamt 7 Millionen Menschen gestorben sind. Die primäre Ursache dieses Hungers war die forcierte Industrialisierung durch Stalin, die dazu führte, dass in den Städten, die aufgebaut wurden, ein hoher Nahrungsmittelbedarf war, den die ländlichen Regionen bereitstellen sollten. Aus den ländlichen Regionen wurde alles herausgepresst, auch am Ende das Saatgut mit den Folgen, die das hat, wenn Saatgut rekrutiert wird, also Hunger. Aus Modernisierungsideologie herbeigeführte Hungersnot erfasste nicht nur die Ukraine, sondern auch Kasachstan und auch das südliche Russland. Sie ist dann aber zu Beginn der 30er Jahre durch spezielle Anordnungen gegenüber der Ukraine verstärkt worden. Und 1931, 32, als die Hungersnot auf dem Höhepunkt war, hat Stalin die Ukraine absperren lassen und hat auch dafür gesorgt, dass ein Kulturkampf gegen ukrainische Intellektuelle geführt wurde. Und diese Parallele oder diese beiden Seiten der stalinischen Politik, dass man ein Land aushungerte, damit in der Ukraine 4 Millionen Menschen sterben ließ und gleichzeitig die kulturellen Eliten bekämpfte durch Erschießungen, durch Verbannungen, das erfüllt dann in der Summe die Kriterien, die man bei dem Genozid anlegt nach der UN-Konvention von 1948. Und die Absicht von Stalins ist aus meiner Sicht jedenfalls zweifellos so, dass es ihm darum ging, diese ukrainische Gefahr, die man aus der Tradition des Zarenreiches in der Sowjetunion wieder sah, also die Gefahr eines Abdriftens der Ukraine, eine Herauslösung der Ukraine aus der Sowjetunion, dass man der mit allen Mitteln begegnen wollte. Deshalb gibt es, auch wenn jetzt nicht alle Dekaden in der Sowjetunion durch eine ähnliche genozidale Politik geprägt waren, aber es gibt diesen Abdruck in der ukrainischen Geschichte von kolonialer Herrschaft mit genozidalen Absichten. Und dies ist nicht vergessen worden. Also in der postkommunistischen Ukraine ist der Holodomor zu dem wichtigsten Erinnerungsbezugspunkt geworden. Und das hat viel mit staatlicher Geschichtspolitik zu tun, zweifellos. Aber es entspricht auch in vielen Familien einem eigenen familiären Gedächtnis, dass man sich auf diese Zeit zurückbesinnt und dieses Unrecht und dieses Genozid erinnert. Insofern ist, um an den Anfang meines Vortrages zurückzukommen, kaum damit zu rechnen, dass man den Frieden per Handschlag schließen können wird. Also es wird eine Verständigung nach dem Muster Kohl-Mitterrand aus meiner Sicht nicht geben, sondern notwendig wird eben tatsächlich ein tiefer Bruch in der russischen, Kulturbruch in der russischen Geschichte notwendig sein, indem der schuldhafte Weg der russischen Geschichte erkannt wird, die Schuldhaftigkeit dieses Krieges, und in der eine symbolische Unterwerfung unter die Opfer dieses furchtbaren Krieges erfolgt, sodass dann möglicherweise, und ich spreche wie gesagt von Dekaden, irgendwann ein neues Verhältnis zwischen Russen und Ukrainern möglich sein wird. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.